Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir sind noch da. Dieses Signal senden hier gleich Schülerinnen und Schüler, die sich mit Fridays for Future für ein anderes Klimabewusstsein auch in Schulen einsetzen. Nur durch Corona wird ja vieles überlappt und deshalb wollen sich die Schüler mit gleichgesinnten Wissenschaftlern vernetzen, um für die gleiche Sache stärker zu kämpfen. Diese Vernetzung ist ein Thema heute bei uns und wir fragen außerdem, wie das Azubi Speed Dating gerade läuft, an dem sich in Stuttgart seit 2 Wochen rund 70 Unternehmen beteiligen. Und es gibt wichtige Informationen zur neuen Corona-Überbrückungshilfe für Studierende. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Der erste Eindruck ist zwischen Menschen bekanntlich von großer Bedeutung. Das gilt natürlich auch für den ersten beruflichen Kontakt bei Bewerbungsverfahren etwa. In Stuttgart wird das gerade in besonderer Weise getestet, denn wegen Corona sind persönliche Vorstellungen ja nur übers Internet möglich. Und so hat die Industrie- und Handelskammer der Region etwa 70 Unternehmen zusammengetrommelt für ein Azubi-Speed-Dating. Heißt konkret, im Viertelstundentakt können Bewerber und Betriebe in Kontakt kommen, sich gegenseitig, ein bisschen beschnuppern. 4 Wochen soll die Aktion dauern und gerade ist Halbzeit. Thomas Wagner durfte mithören.
Guten Tag.
Ah, super.
Hallo.
Können Sie uns hören?
Jetzt?
Sehr schön. Erstmal herzlich willkommen zum Speed Dating.
Bevor wir jetzt zum Glück, die digitale Verbindung hat geklappt. Mit einem freundlichen Lächeln blickt Sena Palinkas, Ausbildungsleiterin bei der VPV-Versicherungsgruppe in Stuttgart, in die Webcam. Auf dem Bildschirm erscheint das Gesicht eines jungen Mannes. Weißes Hemd, Sakko, es geht um den guten Eindruck in den ersten Augenblicken der Kontaktaufnahme.
Wir haben 15 Minuten Zeit und ich würde sagen, erzählen Sie mir doch bitte einfach mal ein bisschen was über sich.
Ja, gerne. Ich bin 24 Jahre alt. Ich lebe aktuell in Wuppertal. Also ich bin nicht aus der Region Stuttgart, aber ich bin dabei, dorthin zu ziehen. Deswegen.
Aus dem 24-Jährigen sprudelt es nur so heraus. Er interessiert sich für eine Ausbildungsstelle als Versicherungskaufmann, hat zwar nach dem Abitur ein Studium begonnen, aber nach ein paar Semestern festgestellt, eine praktische Berufsausbildung liegt im Eher.
Weil ich mag es sehr gerne, auch Sachen zu organisieren. Das gefällt mir persönlich ein bisschen mehr.
Da muss ich sagen, Ihre Vorstellung ist auch wirklich schon sehr, sehr gut. Also das war
die Viertelstunde ist wie im Flug vorbeigegangen. Wenig später.
Hallo, herzlich willkommen beim Speed Dating. Heute telefonisch. Hallo. Dann, da wir ja nur 15 Minuten Zeit haben im Rahmen des Speed Datings, legen wir dann auch gleich los.
Ich bin 18 Jahre alt. Im Sommer habe ich meinen Realschulabschluss absolviert. Und dieses Jahr.
Das nächste Date beim Speed Dating.
Der Lehrstellensuchende meldet sich bei uns auf der Internetseite an zu diesem Speed Dating. Er bucht Termine bei Unternehmen. Wir haben knapp 70 Betriebe im Moment aus der Region Stuttgart, die mitmachen. Sie haben etwa 120 verschiedene Berufe im Angebot. Zudem kommen noch etwa 18 duale Studiengänge dazu, die ebenso in den Unternehmen auch angeboten werden. Der Bewerber bucht dann bei seinem Wunschbetrieb und für seinen Beruf letztendlich einen Termin, zu dem er sich dann dem Unternehmen vorstellt. Ja, es findet ein kurzes Kennenlerngespräch statt.
Erklärt Andrea Bosch, bei der IHK Region Stuttgart für Bildungsfragen zuständig. Dort haben sie und weitere Fachleute das Konzept für das Speed-Dating entwickelt und vor einem Jahr, dem Anfang der Pandemie, erstmals umgesetzt. Denn wegen Corona tun sich junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle, vor allem mit der ersten Kontaktaufnahme mit einem Unternehmen, schwer. Da kommt die Möglichkeit des digitalen oder telefonischen Speed-Datings von der IHK vermittelt gerade recht. Die Resonanz nach den ersten beiden Wochen sei gut, heißt es zur Halbzeit des 4-wöchigen Bewerbungsmarathons. Attraktiv erscheinen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor allem die Besonderheit des Formats. Kurzvorstellung in gerade mal einer Viertelstunde, an sich gegenseitiges Beschnuppern zwischen Ausbildungsverantwortlichen und Bewerbern in Expressgeschwindigkeit. Insgesamt haben sich 320 junge Menschen zum Speed-Dating angemeldet und schätzen das Format deshalb.
Weil das Unternehmen und der Praktikant sich da ein bisschen besser kennenlernen können. Ich finde so, dieses Speed-Dating hat das Ganze so ein bisschen, sage ich mal, unterstützt.
Ich finde das eine richtig gute Chance für jegliche Schüler, die vielleicht momentan auf der Suche nach einer Ausbildung sind, aber vielleicht noch nie irgendwie wirklich eine Chance bekommen haben, sich wirklich vorzustellen. Vor allem jetzt in der Pandemie ist es halt sehr vorteilhaft. vorteilhaft und praktisch eigentlich.
So zwei der Speed-Dating-Teilnehmer, die mit Rücksicht auf laufende Bewerbungen anonym bleiben wollen. Nach der ersten Vorstellung durch das Speed-Dating folgt, falls es zwischen Unternehmen sowie der Bewerberin oder dem Bewerber gefunkt hat, ein reguläres Bewerbungsverfahren. Über den Anteil der Speed-Dating-Teilnehmer, die auf diesem Weg tatsächlich eine Ausbildungsstelle finden, führt die IHK Region Stuttgart zwar keine Statistik, allerdings betont die Bildungsbeauftragte Andrea Bosch.
Auf jeden Fall ist es so, dass wir mit diesem Format eine recht hohe Vermittlungsquote haben. Ja, deutlich höher wie bei jeglichen Messen.
Eine klimafreundliche Zukunft, ein anderes Bewusstsein für unseren Planeten, für Umwelt und Nachhaltigkeit. Für diese Ziele haben sich in den letzten Jahren besonders viele junge Leute aus Schulen und Hochschulen eingesetzt. Die Fridays for Future-Bewegung hat allerdings auch mit Corona zu kämpfen, was nicht heißt, dass sie nicht weiter aktiv ist. Unterstützung bekommt sie jetzt von den Scientists for Future, also den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich für die gleichen Ziele stark machen. Wie man mehr Klima an die Schulen bringen kann und die Kräfte vernetzen, war deshalb Thema eines gemeinsamen Online-Symposiums jetzt so kurz vor Ostern. Christian Rüther berichtet.
Osterferien. Das bedeutet für die Schülerin Anna Schöning Zeit für Klimaaktivismus.
Wir halten nicht die ganze Zeit Vorträge von alles ist schrecklich, sondern wir tun was.
Die 15-Jährige besucht das Gymnasium im ostfriesischen Rauderfehn und sie engagiert sich dort im Team for Future. Zusammen mit Lehrkräften und Eltern will dieses Team das Gymnasium fit machen für die Klimawende. Ihr Projekt stellen die Schülerinnen jetzt vor beim digitalen Symposium Klima in der Schule, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.
Genau, das ist uns auch wichtig, dass wir auch zum Beispiel nämlich andere Schüler zeigen können, dass auch sie alleine was erreichen können und dazu nicht unbedingt einen Erwachsenen brauchen,
sagt die 16-jährige Rosaline Lamas im Videogespräch. Die Schülerinnen sind froh, an dem digitalen Klimasymposium teilnehmen zu können. 80 Veranstaltungen gibt es da an 2 Tagen im Livestream. Bis zu 2000 Teilnehmende werden erwartet. In der Schule hingegen sei es in den vergangenen Monaten schwierig gewesen, sich mit Klimathemen Gehör zu verschaffen.
Also die ganzen Schüler, die denken halt nur an die Pandemie und nicht mehr an das Team for Future, habe ich das Gefühl, weil man uns nicht mehr sieht und nicht mehr hört,
sagt die 16-jährige Katharina Lamas. Aber dass derzeit alles digital ablaufe, das habe auch Vorteile für das Klimasymposium, meint Gregor Hagedorn.
Wir gewinnen ganz viele TeilnehmerInnen, die sonst schlichtweg nicht teilnehmen können.
Hagedorn ist akademischer Direktor am Museum für Naturkunde Berlin. Außerdem hat er vor 2 Jahren die Scientists for Future mitgegründet, eine Art Fridays for Future von WissenschaftlerInnen. Sie haben das digitale Symposium organisiert, um auch unter Corona-Bedingungen mit der jungen Klimaschutzgeneration zusammenarbeiten zu können. Zumal Gregor Hagedorn immer wieder feststellt,
dass sehr viele junge Menschen sehr viel besser informiert sind über die Herausforderungen der Zukunft, über die Gefahren, aber auch über die Lösungsmöglichkeiten, als viele Menschen aus den Medien oder aus der Politik.
Die Veranstaltung richtet sich auch an klimabewusste Lehrkräfte und auch bei denen sind offenbar noch Fragen offen, beobachtet Marco Möller. Er leitet bei den Scientists for Future die Fachgruppe Schule.
Ist das jetzt eigentlich politischer Aktivismus, was ich hier mache, oder sind das wissenschaftliche Fakten? Darf ich das unterrichten? Das ist uns auch ein sehr großes Anliegen, da aufzuklären.
Das Symposium hat auch prominente Unterstützung. Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist digital mit dabei und auch der Fernsehphysiker Harald Lesch. Für das Team for Future aus Rauderfehn habe es viele Vorteile, sich mit der Wissenschaft auszutauschen, meint Rosaline Lamas.
Wenn wir unseren Schülern sagen, so von wir haben schon mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, dann merken die auch, dass es nicht nur so eine kleine Gruppe ist von Leuten, die so ein bisschen was macht, sondern auch, dass es größer ist.
Und so soll von der Digitalveranstaltung auch ein Impuls ausgehen, sagt Anna Schöning.
Wir sind nicht irgendwie müde geworden oder so, sondern wir machen immer noch weiter, wir sind noch da.
Das zeigt auch die Nachfrage für das Vernetzungstreffen von Schule und Wissenschaft. So viele wollten ihre Projekte vorstellen, dass manche abgelehnt werden mussten. Deshalb ist für den November schon die nächste Runde geplant von Klima in der Schule.
Neben den Forderungen, dass es dringend mehr ökologische Bildung, mehr Klima in unseren Schulen geben sollte, gibt es auch den starken Ruf nach mehr ökonomischer Bildung, die stattfinden sollte, um allen Schülerinnen und Schülern gutes Grundlagenwissen und Kompetenzen rund um Finanzen und Wirtschaft zu vermitteln. Einige Bundesländer haben sich da schon auf den Weg gemacht. In NRW zum Beispiel ist das Schulfach Wirtschaft seit diesem Schuljahr an den weiterführenden Schulen gestartet. Andere Bundesländer geben Kombinationsfächer wie etwa Wirtschaft und Berufsorientierung oder vermitteln Wirtschaft eben in anderen Kontexten. Dem Bündnis Ökonomische Bildung, das sich seit 2019 für ein Mehr einsetzt, reicht das allerdings nicht. Warum? Das habe ich die stellvertretende Geschäftsführerin des Bündnisses, Verena von Hugo, gefragt.
Da können Sie ganz viele Umfragen sehen, wo vor allem die Jugendlichen sagen, sie haben eigentlich nichts mitbekommen in der Schule über Wirtschaft und Finanzen. Und das sind die, die jährlich sozusagen das System verlassen. Es gibt diesen Tweet, der mittlerweile schon von 2015 ist, mit der Gedichtsanalyse in 4 Sprachen, aber nichts über Miete, Versicherung und Steuern. Dieses Bild hat sich im Grunde bis heute nicht maßgeblich geändert. Wir können das erkennen, auch in den Curricula und in der Lehrerausbildung. Und insofern sagen wir, es gibt 3, 4, 5 Bundesländer in Deutschland, wo es ganz gut bestellt ist um die ökonomische Bildung im allgemeinen Schulwesen. Aber in den restlichen Bundesländern ist eben noch deutlich Luft nach oben.
Sie wollen ein Pflichtfach an allen weiterführenden Schulen. Wie soll das im Moment Gehör finden?
In Nordrhein-Westfalen ist es schon auf einem guten Weg mit der Schwerpunktsetzung Wirtschaft und Politik zu gleichen Anteilen. Wo noch Luft nach oben ist, ist die Lehrkräfte-Aus- und auch Fortbildung der bestehenden Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach unterrichten. Insofern geht es uns vor allem darum, eine verpflichtende Verankerung der Inhalte in den Lehrplänen sicherzustellen und auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die zukünftigen als auch die im Schuldienst, sozusagen für diese Lehrpläne qualifiziert sind. Fachlich und auch wirtschaftsdidaktisch. Da gibt es schon Spezifika, die einfach dieses Fach ausmachen und die auch, sage ich mal, in den Kompetenzkanon den jungen Menschen in einer allgemeinbildenden Schule mitnehmen, eine wertvolle Ergänzung wären.
Frau von Hugo, Sie wissen, es gibt auch immer wieder Bedenken vor zu viel, ich überspitze das jetzt mal, Wirtschaft, vor Lobbyismus an Schulen. Verbraucherschützer fordern ja auch immer eine werbefreie Schule. Wie wollen Sie das mit Ihrem Anliegen übereinbringen?
Das trifft sich perfekt, weil in dem Moment, in dem wir Wirtschaft im Unterricht über die Lehrpläne verankert haben, findet das ja in dem geschützten Raum statt. Sind die Pädagogen, die Lehrkräfte sind qualifiziert und unterrichten das in dem üblichen, objektiven, multiperspektivischen Ansatz, wie Unterricht erfolgen sollte. Außerschulische Angebote, wie es sie jetzt im Grunde gibt, wo noch sehr wenig Wirtschaft und Finanzbildung in der Schule stattfindet, sind natürlich da, um auch gewiss diese Lücke zu füllen. Aber sobald sozusagen das eine verpflichtende unterrichtliche Verankerung gibt für ökonomische Bildung, sind diese außerschulischen Angebote ja Zusatzangebote, die die Lehrerinnen und Lehrer dann integrieren können, wenn es sozusagen für sie in der Unterrichtsgestaltung passt. Dass es da sehr viele tolle Angebote und Möglichkeiten gibt, das ist ist so und auch ganz vielfältige. Ich hatte die Kategorien, ob das jetzt Entrepreneurship, ob das Planspiele, Wettbewerbe, auch sehr viel, die mit Medienkompetenz vereint sind in der Ausrichtung. Das ist dann ja alles in der Hand der Lehrkraft, die quasi ihren Unterricht gestaltet. Und damit ist im Grunde dieser Vorwurf, dass Lobbyismus betrieben wird und Werbung in der Schule wird gerade durch eine unterrichtliche Verankerung entkräftet. Und ich denke, dass es in der heutigen Zeit so ist, wir haben Marken, wir haben Produkte, wir haben Unternehmen, die machen auch vor Jugendlichen nicht Halt. In meinen Augen ist der richtige Weg, die Schülerinnen und Schüler in eine Mündigkeit zu bringen, dass sie selber sich verorten können, dass sie selber ihre Handlungen und Entscheidungen reflektieren können, dass sie in Alternativen denken können. Und zu all dem trägt ökonomische Bildung in der Schule bei, und zwar, das ist ganz wichtig, unabhängig vom Elternhaus. Und insofern ist für uns die Stärkung der ökonomischen Bildung auch ein ganz wesentlicher Beitrag für die Chancengerechtigkeit und für die gesellschaftliche Teilhabe.
Sie sagen ja auch, dass Deutschland eigentlich eine nationale Strategie für ökonomische Bildung braucht. Sie sprachen von einer Chance, die jetzt gerade durch Corona sich auftut, auch für diese Strategie? Oder ist nicht vielleicht an den Schulen doch gerade eher was anderes angesagt?
Ich bin der Überzeugung, dass ökonomische Bildung in mehrfacher Hinsicht wichtige Beiträge leisten kann zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen. Sei es die Klimafrage, sei es die zunehmende Altersarmut. Das sind Themen, wo die ökonomische Bildung ein Lösungsfaktor ist, diese Herausforderungen und Weichenstellungen im Grunde mit in Angriff zu nehmen. Ich denke, es braucht auf jeden Fall einen politischen Willen, die ökonomische Bildung zu stärken, und es braucht das Bewusstsein, welche Rolle, welche Aufgabe die ökonomische Bildung bei der Lösung der Herausforderungen spielen kann. International sind wir da weit zurück. Die OECD zum Beispiel hat ja eine Empfehlung herausgegeben, dass die Länder sich eine nationale Strategie für Wirtschafts- und Finanzbildung geben sollen. Viele Länder haben das ratifiziert, Deutschland nicht. Also insofern denke ich, befinden wir uns alle in einem Umbruch. Es ist eine Chance. Es gilt darum, die positiv zu nutzen und unsere Zukunft zu gestalten. Und da kann die ökonomische Bildung einen Beitrag leisten.
In Campus und Karriere war das Verena von HUGO, die sich zusammen mit einem Bündnis aus Lehrkräften, Wirtschaft und Wissenschaft dafür einsetzt, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland mehr Grundkenntnisse bekommen über Finanzen und Wirtschaft. Und wir bleiben noch kurz bei finanziellen Grundbedürfnissen, denn ab heute können Studierende, die durch Corona in Not geraten sind, wieder staatliche Überbrückungshilfe beantragen. In der ersten Pandemiewelle waren diese Hilfen ja auch geflossen. Und über 460.000 Anträge waren gestellt worden, wovon 300.000 bewilligt wurden. Jetzt können wieder Gelder beantragt werden. Frage an Achim Meyer auf der Heide vom Deutschen Studentenwerk. Wer genau kann denn diese Hilfe beantragen und wer ist berechtigt?
Sie können beantragt werden von Studierenden, die ihren Job verloren haben, die möglicherweise weniger elterliche Unterstützung erhalten, weil die Eltern in der Pandemie bedingt in eine Situation gekommen sind oder die auch pandemiebedingt eben keine Aufträge mehr bekommen, wenn sie selbstständig waren.
Und mit welcher finanziellen Unterstützung kann man da rechnen?
Die Unterstützung liegt zwischen 100 und 500 Euro. Das hängt davon ab, wie viel Geld man beim Antragstellung auf dem Konto hat. Und zwar zählt hier der Vortag des Bankmonats. Das ist wichtig und man muss auch bestimmte Dinge nachweisen, die ich eben genannt habe, eben Jobverlust oder fehlende elterliche Unterstützung oder Wegfall der Selbstständigkeit. Das muss alles pandemiebedingt sein und es muss eingetreten sein in den beiden Vormonaten oder im laufenden Monat.
Das bedeutet, man bekommt dann jeden Monat einen Beitrag?
Aber nur auf Antrag. Also das heißt, ich muss jeden Monat neu beantragen, weil es ist ja eine Überbrückungshilfe, die nicht dauerhaft gewährt wird. Sie soll ja dazu befähigen, sich eine alternative Finanzierung zu suchen. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich auch einen erneuten Antrag im nächsten Monat stellen.
Wie lange muss ich ungefähr warten von der Antragstellung bis zur Bewilligung?
Also im Moment geht es relativ schnell. Ich denke, es sind maximal 14 Tage, sofern alle Unterlagen beigebracht sind. Das heißt also Kontoauszüge, das heißt die Ausweis. Daten, der Nachweis einer Kündigung oder eine entsprechende Selbsterklärung, das ist alles erkennbar aus den FAQs, die auch einsehbar sind auf der Homepage des Deutschen Studentenwerks.
Muss ich das Geld zurückzahlen?
Nein, das ist nicht rückzahlungspflichtig, das ist ein Zuschuss. Und dieser Zuschuss wird auch im Gegensatz zu allen anderen Finanzierungen internationalen Studierenden gewährt. Deshalb haben wir auch einen hohen Anteil internationaler Antragsteller. Und das ist im internationalen Vergleich wirklich einzigartig.
Achim Meyer auf der Heide war das zu den Überbrückungshilfen für Studierende in pandemiebedingten Notlagen, die ab heute wieder beantragt werden können. Die Informationen gibt es zum Beispiel auch über überbrückungshilfe-studierende.de. Das hier ist Campus und Karriere. Weil die dritte Corona-Welle Frankreich gerade besonders stark erreicht, hat die Regierung nun sozusagen die nationale Reißleine gezogen.
Campus und Karriere. International.
Präsident Macron hat Verschärfungsmaßnahmen angekündigt, die ab dem Wochenende greifen sollen und auch die Schulen betreffen. Damit werden diese zum ersten Mal seit vergangenem Herbst für längere Zeit geschlossen. Sabine Wachs zum Stand der Dinge.
Nationale Corona-Beschränkungen galten als letztes Mittel in Frankreich. Angesichts der stetig steigenden Zahl der Neuinfektionen aber hat Präsident Macron nun schärfere Maßnahmen für das ganze Land verkündet. Ab Samstag müssen alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte schließen. Ohne triftigen Grund dürfen sich die Menschen nur im Umkreis von 10 Kilometern um ihren Wohnort bewegen. Diese Maßnahmen gelten schon seit 1,5 Wochen in besonders betroffenen Regionen. Nun werden sie auf das ganze Land ausgeweitet. Außerdem hat Präsident Macron mit einem Dogma gebrochen. Die Schulen in ganz Frankreich werden für 3 Wochen geschlossen. In der Woche nach Ostern soll nur Distanzunterricht stattfinden. Die anschließenden Frühlingsferien werden landesweit vereinheitlicht. Sie dauern 2 Wochen. Für die Schüler der Mittel- und Oberstufe soll es danach Wechselunterricht geben. Jüngere Schüler sollen ab dem 26. April wieder Präsenzunterricht haben. Die Schulen in Frankreich sind seit Anfang September 2020 durchgehend geöffnet. Regierung und Präsident wollten eine Schließung so lange hinauszögern, wie es nur geht. Macron appellierte an seine Landsleute, noch bis Mitte Mai durchzuhalten. Dann soll es schrittweise Öffnungen, vor allem für die Gastronomie und den Kulturbetrieb, geben.
Der Computerspielmarkt, europäische Kurzfilme und ein neues Comedy-Format. Das sind gleich die Themen in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Und das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.